NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Und da sind wir heute zu Gast im Auswandererhaus in der Ballinstadt. 100 Jahre ist es her, dass der Erbauer der Auswandererhallen auf der Veddel, Albert Ballin, starb.
Wir nehmen Sie mit auf eine Rundreise durch das Museum, durch mehrere Epochen, dargestellt in verschiedenen Räumen und aufgeteilt in drei Häusern. Und wir erinnern an Albert Ballin.
An unserer Seite der Geschäftsführer des Auswanderermuseums Ballinstadt, Volker Reimers, und die Historikerin Elmira Mitschailow.
Das Hamburger Hafenkonzert heute mit seiner 3298. Ausgabe. Mein Name ist Emine Zekirge.
Und ich bin Jan Wulff. Guten Morgen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert und wir sind nicht im NDR 90,3 Studio, sondern wir sind mittendrin in der Ballinstadt auf der Veddel. Und neben mir steht Volker Reimers. Was für eine Rolle haben Sie hier?
Ja, ich bin der geschäftsführende Direktor des Hauses.
Und Sie sind vom ersten Tag an hier an Ort und Stelle?
Ja, ganz genau. Als wir den Auftrag bekamen, das Konzept zu entwickeln, nachdem wir einen Wettbewerb gewonnen haben hier in Hamburg, habe ich mit meinem Geschäftspartner zusammen dieses Museum konzeptionell entwickelt und dann eigene Historikerinnen und Historiker eingestellt und mit denen über mehrere Jahre hinweg dieses Ausstellungskonzept mit Inhalten gefüllt. Dann 2016 in der neuen Ausstellung sozusagen vervollständigt. So sind wir dann über einen zeitlichen Ausschnitt von Auswanderergeschichte, ich sag mal über die globale Migrationsgeschichte, dann zu diesem Haus gekommen.
Was bedeutet Ihnen denn dieses Museum?
Es ist ein wesentlicher Teil Hamburger Geschichte, das muss man ganz klar sagen. Gerade mit Albert Ballin und der Hapag ist hier ein wesentlicher Teil der Wirtschaft auch entstanden, nämlich der Hafenwirtschaft. Also das sind so viele Facetten, die da dranhängen. Also nicht nur Migration und Menschen, die hier mal zwischengeparkt wurden und dann in die USA gegangen sind. Auch der Wirtschaftsfaktor für Hamburg war immens. Und dadurch hat sich letztendlich auch der Hafen wahnsinnig entwickelt. Also das ist schon ein Muss eigentlich, für den Hamburger herzukommen. Aber wir haben natürlich mit über 100.000 Besuchern pro Jahr hier ein sehr, sehr erfolgreiches Museum. Und das wollen wir natürlich auch die nächsten Jahre weiterführen.
Und jetzt gehen wir ins Haus 2. Und direkt im Eingang werden wir schon empfangen von diversen Bildschirmen und auch ganz vielen Zahlen, die uns entgegenleuchten. Was erwartet uns hier?
Im Gegensatz zu Haus 1, wo wir natürlich über Auswanderung sprechen, über einen sehr überschaubaren Zeitraum eigentlich, unsere Auswanderergeschichte, die wir haben, oder Migrationsgeschichte, ist in Haus 2 das Thema ja die Migration der Menschheit. Hauptsächlich fangen wir ab 1600 an mit der modernen Besiedlung neuer Gebiete, die man sich erobert hat, bis heute. Also ein viel größer gefasster Bereich, als wir drüben in Haus 1 letztendlich abdecken.
In Haus 2, wo wir jetzt gerade stehen, sehe ich direkt auf eine Leinwand, wo ich eine Zahl sehe, die gar nicht stillsteht, sondern die immer in die Höhe treibt. Über 7 Milliarden. Was ist das konkret für eine Zahl?
Ja, das ist die Bevölkerungszahl auf unserer Erde. Wir haben also knapp 7,4 Milliarden Menschen derzeit auf unserem Planeten. Und diese Zahl ist natürlich immer in einem Verhältnis hier auch bei uns zu sehen, wie viele Menschen migrieren. Ja, Migration ist ja ein Oberbegriff.
Was bedeutet denn Migration überhaupt?
Ja, Migration ist eigentlich der Überbegriff für, ich sage mal, Verlassen des heimatlichen Standpunktes, um in einem anderen Ort letztendlich zu verweilen. Das kann dauerhaft sein, das kann mit Grenzübertritt sein oder auch nicht. Also auch eine Binnenmigration gibt es ja. Also wir kennen das ja in unserem Land. Als die Mauer fiel, nicht, sind viele Menschen aus den Ostgebieten in den Westen gekommen. Und das hat natürlich auch was mit Migration zu tun. Und es ist als Oberbegriff für das Verlassen eines, sagen wir, Lebensmittelpunktes.
Es gibt ja auch viele Menschen, ich wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ich bin Tochter türkischer Gastarbeiter, bin in Deutschland geboren, habe einen deutschen Pass, trotz allem heißt es immer, ich hätte einen Migrationshintergrund. Wie ist dieser Begriff zu erklären?
Ja, also alle Menschen, die, ich sage mal, verwandt sind mit Menschen, die ausgewandert sind beispielsweise, also die ihren Lebensmittelpunkt verlassen haben, haben einen Migrationshintergrund. Das ist sehr dehnbar, aber man fokussiert sich natürlich dabei auf Menschen, die tatsächlich ihre Heimat verlassen haben, einen Grenzübertritt hinter sich haben, um dann in einem anderen Land zu siedeln beispielsweise oder dort eben dauerhaft zu verweilen.
Das kann Türkei, Italien, Griechenland, aber auch Niederlande sein, oder?
Es ist vollkommen egal, wo sie herkommen. Also Grenzübertritt ist da egal, das kann innerhalb der EU sein, das kann aber auch, ich sag mal, weltweit sein. Das spielt ehrlicherweise keine Rolle in der Definition.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute machen wir mit Ihnen eine Tour durch das Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Und wir erinnern an Albert Ballin. Der war einst Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft, kurz HAPAG genannt. 100 Jahre ist es her, dass Albert Ballin hier bei uns in Hamburg starb. Wir befinden uns jetzt in Haus 1, in dem Raum, der Albert Ballin gewidmet ist. Und wir stehen hier... Ja, an einem massiven Schreibtisch. Auf diesem Schreibtisch steht ein zeitgenössisches Telefon, eine Büste von Kaiser Wilhelm II. Hinter dem Schreibtisch ein großes Bild von dem Büro, in dem Albert Ballin damals gearbeitet hat. Bei mir ist die Kulturhistorikerin und Albert Ballin-Expertin Elmira Michailov. Was sagt dieses Büro über den Mann Albert Ballin aus?
Dieses Büro ist ja hier bei uns in erster Linie so eingerichtet, dass man ein Gefühl für den Mann bekommt. Es gibt das Bild dazu, dass man versteht, in welchen Räumlichkeiten hat er gesessen und an welchem Tisch wurden dann die wichtigsten Entscheidungen gefällt. Und als Einführung in diese Thematik findet man bei uns diese Ecke hier vor.
Das ist ein hochherrschaftliches Büro. Es war wahrscheinlich ein ganz großes Glück, dass Albert Ballin empfand, an so einem Schreibtisch sitzen zu dürfen, denn er kam aus relativ kleinen Verhältnissen.
Und dann auch noch als das jüngste Kind von insgesamt 13 eines dänisch-jüdischen Immigranten, der sein Glück mit verschiedenen Geschäftsmodellen versucht hat, bis er eine Auswanderungsagentur gegründet hat. Und als Albert Ballin 17 war, verstarb der Vater dann. Das Geschäft warf bis dahin wohl nur so viel ab, um die Familie zu ernähren. Und Albert Ballin war dann derjenige, der diese Agentur innerhalb von wenigen Jahren immer weiter ausgebaut hat und ziemlich erfolgreich gemacht hat. Und so kam die HAPAG nicht umhin, diesen jungen Mann zu bemerken, der ja nun in einem ähnlichen Feld tätig war und Passagen nach Übersee verkauft hat. Und da hat er mit 29 Jahren bei der HAPAG angefangen als Leiter der Passageabteilung und hat sich innerhalb kurzer Zeit hochgearbeitet zum Direktor, innerhalb von 2 Jahren zum Generaldirektor bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und unter seiner Führung sind letztendlich auch die Auswandererhallen hier auf der Veddel entstanden und die HAPAG zum Beispiel unter anderem auch an den damaligen Alsterdamm, den heutigen Ballindamm, gezogen, wo er dann dieses Büro letztendlich besetzte, das wir hier sehen. Also unter seiner Führung kam die HAPAG erst dorthin, wo heute HAPAG-Lloyd sitzt.
Hatte er besonders gute Ideen oder wie hat er den Weg nach oben beschritten?
Albert Ballin hatte einiges an sich, was innovativ war für die Zeit. Er sah zum einen Chancen und Ideen und Möglichkeiten in Feldern, in denen andere es teilweise noch nicht sahen und benahm sich so, wie wir es heute kennen, aus Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, er war wirklich personenorientiert. Für ihn waren seine Passagiere, für die er Überfahrten organisierte, keine Fracht, wie das zu der Zeit üblich war, gerade für die Zwischendecke. Er kannte sie mit Namen, verabschiedete sie persönlich, gerade noch als seine Agentur um einiges kleiner war. Und dadurch baute er das Stück für Stück alles aus. Und er baute vertrauensvolle Verhältnisse zu Geschäftsleuten nach England aus. Zunächst mal als Leiter seiner Agentur mit der Car-Linie, mit der er dann kooperierte, wo dann Frachtschiffe ausgebaut wurden, wo es nicht diese Klassen gab, die man sonst kannte auf Schiffen. Und als er bei der APAC dann eingestiegen ist, er hat in neue Schiffe investiert. Er hat Ideen hervorgebracht, wie eben dann die Kreuzfahrten. Die per se gab es schon, aber er kam einfach zum rechten Zeitpunkt mit der Umsetzung und dadurch konnte er Schiffe auch auslasten zu Zeiten, wo sie vielleicht nicht ganz durch die Auswanderer ausgelastet waren. Also all diese Ideen und eine kontinuierliche Investition auch in neue Schiffe und Entwicklungen an Bord war das, was ihn immer wieder von der Konkurrenz absetzte.
Er war ja auch als Diplomat durchaus geschätzt. Was machte ihn denn so besonders, wenn er zum Beispiel verhandelt hat?
In Gesprächen, gerade mit internationalen Firmen, auch gerade in England, wollte man ihn unbedingt am Tisch haben, wenn es darum ging, Kompromisse auszuhandeln, wenn es darum ging, die Geschäftsfelder auszudiskutieren und so weiter. Er war jemand, der halt sich wirklich auch einen Namen gemacht hat in der internationalen Kommunikation in der Geschäftswelt.
Volker Reimers vom Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Und ich gehe jetzt hier direkt in den Raum des Aufbruchs und der Reise Und Herr Reimers, hier an den Wänden sind nicht nur reine Informationen zu lesen, sondern?
Ja, wir haben hier eigentlich ganz auf die faktischen Informationen verzichtet, sondern hier haben wir nur Briefe von Auswanderern unterschiedlicher Epochen an die Wände gebracht, die von ihrer Reise berichten. Das heißt, in diesen Texten enthalten ist die Art der Reise, wie schnell es gegangen ist, wie es ihnen ergangen ist auf der Reise selbst. Denn ich meine, wir müssen heute keinem Besucher erzählen, dass man heute mit dem Flugzeug reist und früher mit dem Schiff. Das ist, denke ich, klar. Also hier geht es wirklich nur um den Menschen unterschiedlicher Epochen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, auch mal wegzukommen von vielleicht einem klassischen Text oder einer klassischen Information.
Ein Beispiel wäre zum Beispiel vom 7. Juni 1888 ein Brief von Albrecht Groth an seine Eltern. Und die ersten Sätze, die er schreibt, sind: Wie wir von Hamburg wegfuhren, wurde uns unser Herz doch etwas schwer. Als wir euch zum letzten Mal vielleicht sahen, haben wir doch geweint, wenn wir uns bis dahin auch gehalten hatten.
In diesem Satz ist vieles drin, Wehmut, und man hinterlässt Menschen, ne, und nimmt nur Erinnerungen mit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Wie oft überarbeiten Sie diese ganzen Informationen, die Sie vielleicht nachträglich noch zugeschickt bekommen oder herausfinden oder Wissenschaftler nochmal neu entdecken?
Also sollte es, ich sage mal, besondere Informationen geben, die ganz wichtig sind für die Hauptausstellung, also die sich komplett abheben von dem, was wir hier beispielhaft schon haben, dann arbeiten wir es nicht direkt mit ein, sondern verarbeiten Sonderthemen dann auch in Sonderausstellungen. Das ist eigentlich unser Steckenpferd, dass wir in den letzten 10,5 Jahren immerhin 48 Sonderausstellungen hier hatten im Haus zu unterschiedlichen Themen. Und es ist durch die Ausstellungsumgestaltung 2016 natürlich im Fokus viel mehr auf die moderne Wanderung oder Migration der Menschen ausgerichtet. Das muss man schon sagen. Früher haben wir uns sehr mit historischen Themen beschäftigt. Klar, auch das sind historische Themen, wenn man es betrachtet, zeitlich, aber wesentlich mehr mit der modernen Migrationsgeschichte.
Jetzt geht's weiter, und zwar Raum der Herkunft. Und da sind wir wahrscheinlich da, wo die Menschen auch herkommen, nämlich?
Aus aller Herren Länder, wie es so schön heißt. Und wir berichten hier über alle möglichen Herkunftsländer, wo es uns für wichtig erschienen ist zu berichten. Also wir reden hier auch über China, über Marokko beispielsweise. Wir reden über die Herkunftsländer der damaligen Gastarbeiter.
Auch über Frankreich. Ich sehe nämlich gerade einen Spruch und da steht: Abschied ist immer ein wenig Sterben.
Ja, das ist natürlich passend zur Auswanderung. Man lässt ja vieles zurück. Das ist, glaube ich, ganz treffend, denn Auswanderung bedeutet ja nicht nur ein positiver Ausblick, sondern eben auch ein Zurückblicken auf das, was man zurücklässt. Und die Erinnerungen, die man zurücklässt, sei es ein gutes Brot, was man dann in der neuen Heimat nicht findet. Das sind natürlich Erinnerungen, die man zwangsläufig zwar mitnimmt, die Erinnerungen, aber nicht das Brot. Also insofern ist das sicherlich ein bisschen auch Weggehen und Abschied für immer.
Da passt auch wiederum der Spruch von Ernst Wichert, der wahrscheinlich auch ein Auswanderer ist: In der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist, und liebt sie dann umso mehr.
Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, selbst wenn er im Urlaub ist. Und am Ende freut man sich auf die Errungenschaften der eigenen Heimat, dass man es vielleicht doch ein bisschen komfortabler hat. Ich glaube, das ist es. Man schätzt die Heimat dann doch mehr. Und Auswanderung ist nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Heute nicht und früher schon gar nicht.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute aus dem Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Und die ist benannt nach Albert Ballin, einst Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen Paketaktiengesellschaft. Er war es, der die Auswandererhallen auf der Vettel bauen ließ. Mit den Schiffen seiner Firma, der HAPAG, ging es für Millionen Menschen von Hamburg aus in die neue Welt. Bei mir ist jetzt noch einmal Elmira Michailov, Kulturhistorikerin hier am Haus und Albert Ballin-Expertin. Frau Michailov, Albert Ballin, was war er für ein Mensch?
Albert Ballin als Geschäftsmann war in erster Linie darauf bedacht, gerade mit anderen Geschäftsleuten Kompromisse zu finden. Er war nie darauf aus, das Gegenüber komplett bankrott zu machen, sondern es ging ihm darum, dass man immer noch eine Lösung findet, aus der beide einigermaßen zufrieden hervorgehen. Als Chef ist das, was von ihm bekannt ist, ist, dass er einerseits ja seine Mitarbeiter als wichtig empfand, andererseits wohl aber auch mal etwas lauter werden konnte. Er war ein ziemlicher Perfektionist und lebte auch für die HAPAG, die war ihm unglaublich wichtig. Er hat sie ja mit zu einer der größten und phasenweise sogar zur größten Reederei der Welt gemacht, und das ist alles wirklich etwas, was er als Verantwortung getragen hat. Und das hat man wohl dann in diesen phasenweise stattfindenden Ausbrüchen wohl auch mitbekommen. Das heißt, es gab diese beiden unglaublich verschiedenen Seiten zu dieser Figur. Also dieses Wohlwollende und gleichzeitig das extrem Fordernde. Und was man halt eben auch weiß, dass er letztendlich auch sehr viel für seine Mitarbeiter dann gemacht hat, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist und die Haberke nicht mehr so funktionieren konnte, wie es angedacht war, dass ihm da auch das Ganze nochmal wichtig war, sich zu engagieren, zu gucken, dass man für die Verpflegung etc. aufkommt, auch in Hamburg selbst. Es ist eine Figur nicht ohne Widersprüche, wie, glaube ich, jeder Mensch von uns letztendlich.
Diese Widersprüchlichkeit, setzt die sich denn auch im Privaten fort?
Im Privaten scheint das eher harmonischer gewesen zu sein bei ihm. Also es scheint ihm Harmonie eher wichtig gewesen zu sein mit seiner Frau, der Marianne, als auch dann mit der Adoptivtochter. Der Überlieferung nach war er ganz vernarrt in seiner Adoptivtochter, die er interessanterweise Peter genannt hat, obwohl sie Irmgard hieß. Das vielleicht als eine kleine Nebenbei-Bemerkung, über die auch wir schmunzeln mussten. Was letztendlich immer wieder von Zeitgenossen überliefert ist, dass er so weit wie er konnte wirklich auch versucht hatte, sich am Leben der Familie zu beteiligen.
Albert Ballin gilt als der Mensch, der den Auswanderern geholfen hat, in die neue Welt zu gelangen. Wie steht das im Verhältnis, der Geschäftsmann und vielleicht auch der Wohltäter? War er ein Gutmensch?
Ich vermute, dass nicht alle sich einig darüber sein werden, wie man genau Albert Ballin bezeichnen kann. Es ist aber sehr viel eines Gutmenschen in ihm zu finden. Und gerade im Auswanderergeschäft, wo Menschen als Fracht bezeichnet wurden von Anfang an, war er derjenige, der diesem Trend entgegenging. Also schon früh Menschen wirklich als Menschen sah und immer wieder versuchte auch, soweit es ging, Verbesserungen einzuführen. Und das ist ganz gut auch in den Auswandererhallen, die hier auf der Veddel gestanden haben, zu sehen, denn sie waren durchorganisiert, das ist keine Frage. Es ging darum, wirklich besonders viele Menschen unterzubringen, das Ganze effektiv zu gestalten. Es ging aber gleichzeitig auch darum, diesen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, während natürlich gleichzeitig medizinische Untersuchungen und all das stattgefunden hat. Aber es gab gleichzeitig Kirchen für Katholiken, Protestanten, es gab eine Synagoge für jüdische Immigranten, es gab Speisesäle getrennt nach Juden und Christen, um koscheres Essen bieten zu können. Und es gab tatsächlich auch Spielplätze für Kinder und Musikpavillons für das Entertainment insgesamt. Das heißt, man merkt eine Verzahnung der Aspekte des Geschäftlichen mit den Aspekten des Menschlichen. Das heißt, es geht darum, Geld zu verdienen, aber mit dem Einlösen dessen, was man verspricht, was man für dieses Geld leisten wird.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute aus dem Auswanderermuseum in der Ballinstadt.
Nach einem kleinen Rundgang machen wir jetzt eine Pause und gehen einfach mal in die Küche und schauen, was es hier zu essen und trinken gibt.
Einmal durch die Tür durch. Wir sind hier jetzt in der Küche.
Moin Moin.
Moin Moin.
Ein wunderschön.
Ja, und wen haben wir hier? Den Koch.
Hier haben Sie den Koch. Mein Name ist Matthias Herrmann. Wir bereiten hier gerade so ein bisschen Kleinigkeiten vor. Ein paar Salate, hier gibt es auch alles aus der ganzen Welt so ein bisschen, von Mexiko bis Asien ist alles dabei. Selbst der Burger oder eine typische Currywurst darf natürlich nicht fehlen. Ne?
Sie stellen sich tatsächlich hier in dem Bistro auch ein auf das Thema Auswandern, haben Gerichte aus aller Welt dabei.
Was man halt dann so anbieten kann, alles kann man natürlich nicht auf einmal anbieten, das wäre zu aufwendig. Aber es gibt natürlich schon einige Speisen und Sachen, die dann so um den ganzen Globus gehen. Von Osteuropa über Asien, Norwegen mit ein bisschen Fischteller oder auch das typische Hamburger Lapskaus, was natürlich sehr heimisch ist. Italien, Südamerika mit so einem Burrito, Pollo, also sprich Hähnchen, Avocado-Dip und so eine Geschichten, das ist alles sehr breit gefächert und so ist eigentlich auch für jeden etwas dabei. Ne?
Was ist denn Ihre Lieblingsspeise, wo Sie sagen, Mensch, nach so einem Rundgang durch die Ballinstadt sollten Sie das unbedingt hier bei uns essen?
Ja, also mein persönliches Lieblingsgericht ist eigentlich Lapskaus, das mache ich sehr gerne. Ist natürlich typisch, auch als Hamburger Jungen kennt man das natürlich. Ne? Aber wie gesagt, so ein Burger ist momentan auch sehr im Trend. Wird ja in allen Variationen angeboten. Und das läuft eigentlich sehr gut. Für Kinder halt auch Pommes oder auch eine Linsensuppe, was ganz einfach ist. Aber wie gesagt, ist alles breit gefächert und wird auch alles angenommen.
Bleiben wir mal beim Lapskaus.
Ja.
Es gibt ja solches Lapskaus und solches Lapskaus. Was für Lapskaus gibt es bei Ihnen?
Viele machen Fisch oder Matjes mit rein schon. Das ist bei uns halt nicht so. Besteht letztendlich aus Rindfleisch, Gewürzgurken, rote Beete und Kartoffeln, die gepresst werden, sieht dann natürlich so ein bisschen breiig aus. Und die anderen Sachen, wie Matthias, sowas wird dann separat gelegt. Das ist eine Geschmackssache, aber es gibt natürlich viele Variationen. Ursprünglich war das wahrscheinlich damals aus der Fischerei einmal ausgefegt, alles durchpüriert und weiter was zu essen. Ne? Heute ist es doch schon wieder ein recht teures Gericht und keine arme Leute essen mehr.
Und es wird hier natürlich auch alles frisch zubereitet, oder?
Es wird alles frisch zubereitet. Den Thunfisch natürlich machen wir nicht selbst, wenn er aus dem Salat kommt, aber natürlich wird alles frisch zubereitet.
Und bevor hier alles anbrennt, lassen wir Sie in Ruhe arbeiten und machen unseren weiteren Rundgang hier durch die Ballinstadt im Auswanderermuseum. Vielen Dank.
Viel Spaß dabei.
Das Hamburger Hafenkonzert, wir sind in der Ballinstadt. Volker Reimers, der Chef des Auswanderermuseums, führt uns in sehr interessante und spannende Räume. Jetzt sind wir in dem Raum der Religionen.
Also hier kann man ganz besonders gut sehen, dass es Parallelen zu früher und heute gibt. Menschen haben schon vor Hunderten von Jahren ihre Länder verlassen, um ihre Religion frei ausleben zu können. Und auch heute noch müssen Menschen fliehen aus Ländern, weil sie einer bestimmten Religion angehören und müssen sich in anderen Ländern letztendlich dann ansiedeln.
Ein weiteres Thema, warum viele Menschen fliehen, ist zum Beispiel der nächste Raum, Raum der Meinungen. Seine Meinung frei äußern können viele Menschen nicht. Und das ist auch ein Thema, was früher auch ein Grund war, sein Land zu verlassen.
Und heute. Und Meinungen sind natürlich, und hier in diesem Raum auch, zweigeteilt zu verstehen. Einmal natürlich die Meinungsfreiheit, die man genießt. Das kann man hier auch entdecken und erkennen. Man kann hier verschiedene Zeitungen sich nehmen, also Zeitungen, die ein bisschen anders gefasst sind im Material, dass sie auch ein bisschen halten.
Aber hier und natürlich auch Zeitungen, die aus verschiedenen Epochen, aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Jahrhunderten stammen.
Ja, ganz genau. Das ist uns ganz wichtig, immer diese Parallelität zu zeigen, dass wir nicht sagen, heute ist es so und das ist gut, sondern dass wir zeigen, wie war es früher, wie ist es heute. Und dann hat der Besucher die Möglichkeit, das Ganze dann auch entsprechend für sich zu werten. Wir kommen hier jetzt gleich an eine für mich persönlich ganz wichtige Wand. Und da haben wir mal Überschriften von Zeitungen unterschiedlicher Epochen. Sind gute 100 Jahre auseinander, aber sagen fast dasselbe aus.
Es ist eine Wand, die ist weiß und die Schrift in schwarz geklebt. Es ist eine weiße Ziegelwand und da sind mehrere Titel von diversen Zeitungen, wie zum Beispiel Berliner Anzeige, FAZ. Welche Überschriften spielen für Sie eine besondere Rolle?
Also zwei, die ich gerne mal vorlesen möchte. Die eine, 1908, Bedrohung durch eingeschleppte Krankheiten, Auswanderer schleppen die Cholera und Pocken in die Stadt, Hamburg. Daneben der Südkurier, 2015, Ebola, Tuberkulose, Krätze, die Krankheiten der Flüchtlinge. Also auch das deckt sich, die Ängste, die vielleicht mit Einwanderung einhergehen, sind auch geblieben. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Bedenken, hat seine Ängste, hat Verlustängste möglicherweise und dem muss man anders begegnen. Ja, ein Einwanderer hat auch Angst und hat auch Sorgen und Nöte. Und das ist menschlich. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also man darf darüber auch reden und man darf seine Ängste und Sorgen und Nöte davon auch äußern. Das finde ich auch völlig in Ordnung, aber man muss eben auch vielleicht ein bisschen sich öffnen und mal schauen, wie könnte man es einfacher haben insgesamt.
NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Heute machen wir mit Ihnen eine Tour durch das Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Wir sprechen aber auch über den Mann, nach dem die Ballinstadt benannt ist. Albert Ballin, Erbauer der Auswandererhallen, sehr erfolgreicher Generaldirektor der HAPAG, der Hamburg-Amerika-Linie. Elmira Mitschailow ist noch einmal bei mir, Kulturhistorikerin hier am Auswanderermuseum. Albert Ballin, er hatte auch einen guten Draht zum Kaiser.
Kaiser Wilhelm II. Spielte in der Tat eine Rolle im Leben Albert Ballins. Man sagt ihnen eine Freundschaft nach. Wie tief diese genau war, ist schwierig in der Tat jetzt nachzuvollziehen. Was man weiß, ist, dass sie sich wohl zunächst einmal schätzten, weil Kaiser Wilhelm ja auch eine Vorliebe hatte fürs Maritime, was letztendlich ja Albert Ballin zumindest über das Geschäftliche bediente. Man weiß, dass Albert Ballin auch eine Villa in der Feldbrunnenstraße gebaut hatte, unter anderem, um den Kaiser dort zum Frühstück anfangen zu können, gerade wenn er im Rahmen der Kieler Woche sich in der Gegend aufhielt. All diese Dinge sind bekannt. Was man ebenfalls weiß, ist, dass Albert Ballin versucht hat, gerade im Vorfeld des Ersten Weltkrieges auf den Kaiser einzuwirken und zu versuchen, friedliche Lösungen mit England zu erreichen. Und wir kennen die Geschichte. Das ist dem Mann, trotz seines enormen Netzwerkes, das er einsetzte, leider nicht gelungen.
Im November vor 100 Jahren starb Albert Ballin hier in Hamburg. Wie ging es mit ihm zu Ende?
Der Tod Albert Ballins ist ein etwas tragisches Kapitel in seinem Leben. Er starb ja am 9. November 1918. Das war an dem Tag, an dem der Kaiser abdankte und zwei Tage bevor der Erste Weltkrieg offiziell dann zu Ende war. Albert Ballin versuchte, den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Er versuchte, ein früheres Ende herbeizuführen. All das ist ihm nicht gelungen. Und so nimmt man an, dass er wahrscheinlich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Seine Schlafstörungen hatten bis dahin schon enorm zugenommen. Er hatte wohl enorm Schlaftabletten genommen. Und dieses Ausscheiden aus dem Leben ist höchstwahrscheinlich auf eine Überdosis zurückzuführen und eben höchstwahrscheinlich bewusst herbeigeführt. Denn nicht nur war sein Lebenswerk zerstört, alles, was er aufgebaut hatte, lag in Scherben. Auch die Welt, wie er sie kannte, war nicht mehr. Denn er war ja ein überzeugter Monarchist, während er daran glaubte, dass England und Deutschland auf Augenhöhe in der Welt funktionieren können, bevor eben der Weltkrieg losging. Das war seine Überzeugung, darauf hat er hingearbeitet und all das würde nicht mehr werden. Und er hat höchstwahrscheinlich nicht mehr die Kraft in sich gesehen, nochmal komplett von vorne anzufangen in einer Welt, die er dann so nicht mehr kannte.
Und gestorben ist er dann in einer Klinik am Mittelweg hier bei uns in Hamburg.
Genau, gestorben ist Albert Ballin in einer Klinik am Mittelweg und er liegt am Ohlsdorfer Friedhof begraben.
Die Erinnerung an ihn lebt aber fort. Hier im Auswanderermuseum auf der Vettel gibt's ab Ende April eine Sonderausstellung zum Thema Albert Ballin. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute sind wir zu Gast im Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Momentan läuft eine Sonderausstellung, die Bilderausstellung Nicht vom Brot allein. Die Künstlerin, die die Bilder dieser Ausstellung gemalt hat, ist die Künstlerin Anke de Vries und die ist jetzt bei mir. Hallo.
Guten Tag erstmal.
Worum geht es hier bei dieser Ausstellung?
Also bei dieser Ausstellung geht es um Asylsuchende oder hilfesuchende Menschen, die sich zurzeit in Hamburg und der näheren Umgebung aufhalten und deren Status nicht gleichermaßen geklärt ist. Und mir war es ein Anliegen, diese Person als Einzelindividuen darzustellen, um sie aus diesem Begriff, also da kommen eine Masse von Flüchtlingen, also aus diesem Begriff herauszulösen. Ich wollte gerne vermitteln, hier kommen Menschen.
Wir stehen hier jetzt gerade vor einem Porträt in Aquarell gemalt. Ja. Wer ist auf diesem Bild, vor dem wir hier stehen, gerade abgebildet?
Ja, das gehört mir zu meinen Lieblingsbildern. Gezeigt ist ein junger Mann aus Sri Lanka, der damals mit 12 Jahren von seinen Eltern auf die lange Reise geschickt worden ist, die 2 Jahre dauerte, ehe er dann hier in Hamburg ankam. Und das ist ein Mann, dessen inneres Erscheinungsbild sehr sympathisch ist. Er hat hier auf der Vettel bzw. in Wilhelmsburg dann sein Abitur gemacht. Dann hat er angefangen zu studieren, Medizin. Inzwischen ist er Mediziner. Er muss dann noch sein Praktikum machen oder wie auch immer. Also jedenfalls wird er, wenn er damit durch ist, sicherlich im UKE arbeiten hier in Hamburg.
Die Bilder in dieser Ausstellung werden begleitet von Zitaten.
Ja, dazu möchte ich sagen, dass das Zitate sind, die mit den Porträtierten immer abgesprochen wurden. Ich habe mit den zu porträtierenden Menschen vorher immer lange Gespräche geführt und habe ihnen dann vorgeschlagen, einen Teil aus diesen Gesprächen in das Bild zu integrieren. Manchmal waren sie damit einverstanden, manchmal hatten sie Abänderungen. Das war ganz unterschiedlich. Und bei diesem Bild steht: Auf meinem langen Weg vom unbegleiteten Flüchtlingsjungen zu meinem heutigen Beruf als Herzchirurg haben mich viele Menschen begleitet. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Mein Weg ist nicht zu Ende.
Aus welchen Ländern kommen die Menschen, die Sie porträtiert haben?
Ach, das kann man so gar nicht sagen. Also ich habe einen Armenier porträtiert, natürlich auch viele Menschen aus der Türkei, aus den afrikanischen Ländern. Also das betrifft eigentlich alle Länder, in denen Diktaturen bzw. Kriege stattfinden.
Bis zum 4. März läuft Ihre Ausstellung hier noch. Vielen Dank, Anke de Vries.
Doch nicht für.
Sie hören NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Gemeinsam mit Volker Reimers, dem Geschäftsführer des Auswanderermuseums, geht's weiter auf unserer Tour durch die Berlinstadt. Nachdem wir hier jetzt einige Räume entdeckt haben, gehen wir auf einen etwas helleren Raum zu. Die Sonne scheint und wir hören sogar Wasser plätschern. Und dieser Raum heißt Raum der Reise.
Ja, wir haben hier einen großen Schiffsbug, der eine abgebrochene Schiffswand hat. Und hinter dieser Schiffswand verbergen sich Bilder, Fotografien, Zeichnungen, Stiche unterschiedlicher Epochen und zeigen Menschen, die sich auf einer Reise, einer Migrationsreise befinden. Und das versuchen wir hier sowohl an der Außenbordwand darzustellen, als auch nachher im Schiff drinnen.
Und hier ist Wasser und lauter 10 Cent, 1 Cent, 5 Cent Stücke, 1 Euro sehe ich auch. Die Leute denken, dass man hier wirklich Wünsche erfüllt bekommt, oder?
Also das war wirklich zur Eröffnung 2007 ganz spannend, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, dass also wirklich nach 5 Minuten Öffnungszeit, denke ich, die ersten 10 Cent im Wasser waren als Wunsch.
Fischen Sie denn die Geldstücke nach einer Zeit raus?
Ja, die müssen wir rausfischen natürlich, sonst lösen sie sich auf, das ist ganz klar. Wir nutzen dieses Geld dann natürlich für neue Sonderausstellungen, das ist auch bei uns zweckgebunden. Wenn einer etwas gibt, dann wird es weiter im Haus umgesetzt und eben für neue Informationen und so weiter, die wir beschaffen müssen, dann eingesetzt.
Wir verlassen jetzt langsam diesen Raum und gehen jetzt rüber. In welchen Raum, Herr Reimers?
Ja, das ist jetzt der Raum der Ankunft. Wir sind also übergesetzt mit dem Schiff, mit dem Flugzeug und kommen dann in der neuen Heimat an.
Und schon werden wir empfangen von einer pinkfarbenen Statue und sind mitten in New York, würde ich mal sagen.
Ja, wir sind ein bisschen in New York, will ich mal sagen, denn die Freiheitsstatue ist ja nicht im Original hier, sondern wir haben sie künstlerisch interpretiert in einem fröhlichen Pink, weil wir hier natürlich über Ankunft in verschiedene Länder reden und nicht nur Ankunft in New York oder in den USA oder Kanada. Das ist zwar immer noch, also die USA ist immer noch das Land mit den meisten Einwanderern und steht natürlich auch im Mittelpunkt, das ist keine Frage, aber wir haben natürlich viel mehr Länder, an die Menschen einwandern heute oder über die wir berichten können. Die Symbolik ist allerdings in vielen Ländern gleich. Die Freiheitsstatue gilt in fast allen Ländern als das Symbol der Einreise und der Ankunft. Und somit konnten wir sie nicht ganz wegnehmen. Wir haben gesagt, okay, aber wir wollen sie neu interpretieren.
Wenn man diesen Raum betritt, dann habe ich so das Gefühl, es heißt mich willkommen und hier gibt es ganz viel Buntes zu erleben und ganz viele Fragen, die mir gestellt werden.
Ja, wir haben hier die Fragen auf dem Boden und auch an der Decke, die damals auf der Einwandererinsel Ellis Island in New York gestellt wurden. Das war ja die erste Ankunft sozusagen der Zwischendeckspassagiere, die mussten dort von Bord.
Welche Fragen zum Beispiel lesen Sie? Ich lese, wie alt sind Sie?
Ja, das sind die klassischen Fragen, die man so braucht, nicht, wenn man einwandern möchte in ein Land. Wie heißen Sie? Aus welchem Land kommen Sie? Was sind Sie von Beruf? Aber es werden eben auch Fragen gestellt, können Sie lesen und schreiben beispielsweise? Oder wer hat die Überfahrt bezahlt? Denn das war damals durchaus eine ganz wesentliche Frage, die man nicht so einfach beantworten sollte.
Also, warum wissen Sie das?
Ja, die USA wollten zu der Zeit, dass diese Fragen gestellt wurden, dass die Menschen aus eigenen Stücken kamen, mit eigenem Geld, aus eigener Kraft letztendlich ins Land einreisen und nicht bezahlt durch Dritte. Die Einwanderung ist nicht immer leichter geworden. Also das Ankommen in einem Land, was ja nicht bedeutet, ich lande auf einem Flugplatz, sondern dass vor Ort mit Menschen zusammenleben können. Das ist nicht unbedingt einfacher geworden, das sieht man hier bei uns in Deutschland.
Und die Kultur hat sich natürlich verändert. Viele Menschen aus der Fremde haben ihre Kultur mit reingebracht und es hat sich verselbstständigt. Es gibt mittlerweile Nudeln, Spaghettis, exotische Früchte, die gab es früher nicht. Und das hat natürlich auch was mit den Auswanderern, Einwanderern zu tun und Flüchtlingen.
Ganz genau. Wer auswandert, bringt Kultur mit. Und in den USA war es natürlich das German Gemütlichkeit, ja, also auch die Sprache, Worte wandern mit ein, die wir benutzen. Kindergarten ist ein Wort, nicht? Und es gibt ja Landstriche in den USA, wo heute noch sehr viel Plattdeutsch gesprochen wird und somit ja auch so ein bisschen die deutsche Kultur, wenn auch in ihrem eigenen Stil ein bisschen, aber immer noch gefüllt wird.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute aus dem Auswanderermuseum in der Ballinstadt. Und hier sind natürlich auch jede Menge Besucher unterwegs. Mein Name ist Jan Wulff. Wer sind Sie und warum sind Sie heute hier?
Mein Name ist Jakobs, wir kommen aus Aachen. Mein Mann hat jetzt mit Ahnenforschung angefangen und hat festgestellt, dass in den Anfängen der Jahre von 1800 ein Teil seiner Verwandten nach Amerika ausgewandert ist.
Das heißt, Sie sind jetzt auch extra aus diesem Grunde hier nach Hamburg gekommen?
Ja, aber überwiegend aus diesem Grunde. Ich wollte wissen, wie das damals vor sich ging.
Der Weg bis hierher, wie hat er Ihnen gefallen?
Beeindruckend. Man kann sich richtig hineinversetzen in die Situation der Menschen, wie sie damals innerlich gekämpft haben, ob sie auswandern sollen oder nicht und was für Umstände sie vorfanden, als sie dann dort ankamen.
Und welche Umstände sie verlassen haben.
Vielleicht können Sie einmal den Weg dieser Verwandtschaft nachzeichnen. Die sind hier in Hamburg gestartet. Von wo kamen sie? Wo wollten sie hin?
Das sind Vorfahren, die stammten aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Und es ist in einem Stammbuch verzeichnet, dass sie 1831 nach Chicago ausgewandert sind. Und ich versuche hier vielleicht irgendwo einen kleinen Fetzen der Historie zu erwischen.
Was für Art von Hinweisen haben Sie darauf gefunden und wie haben Sie da recherchiert?
Nur ein Stammbuch meines Großvaters. Und der hat akribisch seine Vorfahren aufgeschrieben und seine Großeltern hier geboren, aber 1831 nach Chicago ausgewandert. Mehr habe ich leider noch nicht.
Sie haben den Weg bisher gemacht. Gibt es so bestimmte Highlights, die Sie jetzt schon so im Kopf haben, von denen Sie denken, dass Sie die schon mit nach Hause nehmen?
Die Situation, auf das Schiff zu gehen, vorher diese Wartezeit. Schaffen wir das nicht? Auch die Angst, eine Krankheit doch noch zu bekommen. Und dann im letzten Augenblick, in der letzten Sekunde oder Bruchteil von einer Sekunde, das alles abbrechen zu müssen. Denn man hat sich ja doch nun lange vorbereitet, auch seelisch. Und dann möchte man auch starten. Und ich glaube, das ist ein ganz schreckliches Urteil, dann auch von der Familie weggerissen zu werden und nicht mitzukönnen. Dann muss man dort bleiben, wo man nicht bleiben wollte. Und die anderen dürfen neu starten.
Das war das 3298. Hamburger Hafenkonzert. Heute waren wir im Auswanderermuseum in der Ballinstadt unterwegs und wir erinnerten an Albert Ballin, der vor 100 Jahren hier in Hamburg starb. Und das erwartet Sie bei uns in der kommenden Woche.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Helga Cup, das ist das Zauberwort, das die Seglerinnen Land auf Land ab derzeit umtreibt. Eine reine Frauenregatta, im Juli hat sie Premiere auf der Alster. Die einheitlichen Boote werden vom Ausrichterverein, dem NRV, gestellt und das Interesse ist riesig. 80 Teams haben sich angemeldet für die dreitägige Wettfahrt, nationale und internationale, erfahrene und weniger erfahrene Seglerinnen. Auftakt war ein theoretisches Regattatraining am letzten Wochenende. Fast 200 Seglerinnen kamen in die Hafen-City-Universität, um Taktik und Regeln zu lernen. Darunter auch Melanie und Annika vom NRV.
Wir haben letztes Jahr im Herbst angefangen zu segeln.
Wir sind jetzt auch aktiv beim Lernen und vor allem auch das Regattasegeln ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes tatsächlich als einfach nur irgendwo schön in der Südsee oder Ostsee oder Nordsee zu segeln.
Wir freuen uns aufs Trainieren, wir sind mit Feuereifer dabei und sind gespannt, wie das so hinhauen wird.
Der Helga Cup. 3 Tage Regatta nur für Frauenteams. Jetzt wird trainiert, im Juli wird es ernst auf der Alster. Ein Thema in den Hafennotizen, kommenden Sonntag morgens ab 6.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Und unsere Sendung gibt es auch zum Nachhören im Internet.
Unter ndr.de/hafenkonzert finden Sie viele Informationen zu unserer Sendung und auch den Hamburger Hafenkonzert Podcast. Für heute tschüss sagen
Emine Zekirge
und Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.